Danke für das Kommen, für das Dabeisein. Ich bin ganz besonders ermutigt, dass wir so ganz unterschiedlich sind, dass Geschwister da sind, die erfahrener sind als wir und auch ganz junge Geschwister und die uns treu die Stange halten die ganze Zeit bei einem Thema. Das gefällt mir gut. Wir, will ich mal sagen, so ein Seminar ist ja fast wie Google, nur krasser. Man erfährt viel mehr in einem Seminar wie bei Google. Man erfährt umfassend die Themen und da freut es mich, wenn es heute junge Menschen gibt, die sich so etwas anhören und sagen, ja, das ist für mein Leben, für meine Zukunft wichtig, auch wenn es mir da in dem Punkt noch nicht wehtut, aber es könnte ja mal kommen. Und das ist sehr, sehr weise. Heute ist Vergebung in der Partnerschaft. Wir, unsere Kinder und Enkel sind sehr unterschiedlich. Da ist immer auch Raum für Überraschungen, da ist Raum für Missverständnisse, auch Enttäuschungen. Und darum ist für unsere Ehe und Familienalltag ganz wichtig, wie wir mit diesen schwierigen Dingen umgehen. Und ob wir diese große Hilfe, Vergebung im Alltag kennen und durch unseren Herrn Jesus Christus auch leben. Für Lore und für mich ist das Thema Vergebung sehr viel, da geht es um viel bei dem Thema. Ich halte es für ein sehr schwieriges, aber für ein sehr wichtiges Thema. Es geht um die Harmonie in unserer Partnerschaft und es geht darum, dass unsere Partnerschaft nicht zerbricht an irgendeiner Sünde, an einer Verletzung. Es geht auch um das Wohl unserer ganzen Familie, denn sie alle würden leiden, wenn unsere Ehe zerbricht. Unsere Schwiegertochter hat einmal gesagt, danke, dass ihr zusammen seid und danke, dass ihr mit uns in unserer Familie so lebt, als intakte Ehe, als intakte Beziehung. Junge Menschen gewinnen viel Mut, wenn sie einfach das erkennen und sehen, dass es das gibt. Für jede Partnerschaft ist Vergebung wichtig und unser Gebet heute ist, dass viele unter uns ermutigt werden, sie zu praktizieren. Wir werden auch heute wieder über den Schwerpunkt Ehe reden, aber das Thema Vergebung gilt natürlich genauso auch zwischen Eltern und Kindern, gilt auch in der Familie insgesamt, in der Verwandtschaft, gilt auch in der Gemeinde, gilt in vielen Bereichen. Und deshalb kann man das, was wir über Vergebung sagen, natürlich auf alle Bereiche übertragen. Wir wissen das von der Schrift. Der Herr redet über viele Bereiche, wenn es um Vergebung geht. Worüber wir in diesem Seminar sprechen, warum ist Vergebung manchmal so schwierig unter uns Menschen und ganz besonders in der Partnerschaft so schwierig? Wir reden über Gründe und fragen, warum Menschen, warum Partner, warum Ehepartner und Partnerinnen oft nicht vergeben möchten. Eines, das lehrt uns Christus selbst, wir vergessen oft, dass uns Vergebung geschenkt wurde. Das ist so ein Grund. Und das Zweite ist, wir denken, vergeben heißt eben auch vergessen. Und manchmal wissen wir, ist es nicht gut, wenn man etwas vergisst, sondern man sollte das im Kopf behalten. Werden wir nachher darauf eingehen. Man scheut sich oft zu vergeben, weil dann der andere denken könnte, das war ja gar nicht so schlimm, was er getan hat. Weil man aber will, dass er begreift, wie schlimm das für mich war, zögern wir mit dem Vergeben und halten uns da zurück. Ein weiterer Punkt, warum uns Vergeben schwerfällt, ist, der andere könnte ja denken, dass ich alles akzeptiere, dass er alles mit mir machen kann. Und um klarzumachen, dass das mit mir nicht geht, zögere ich einfach mit dem Vergeben und halte mich da zurück. Ein anderer sagt wieder, ich kann nicht vergeben, es wäre Heuchelei, ich fühle das nicht so. Ich fühle mich im Moment gar nicht danach, dass ich vergeben sollte. Oder dass ich vergeben möchte. Ist das nicht Heuchelei, wenn ich dann einfach sage, ich vergebe dir? Das ist ja wie bei den Kindern. Kennt ihr auch, wenn ich sage zu meinem Enkel, entschuldige ich mal, dann kommt so ein Entschuldigung. So, Entschuldigung. Das ist doch keine echte Vergebung, oder? Und das möchten wir als Erwachsene nicht machen. Und deshalb sagen wir, na, ich kann nicht vergeben, das wäre Heuchelei. Auch über die Frage wollen wir reden. Und dann gibt es viele persönliche Schwierigkeiten. Mir haben viele Menschen etwas angetan und die haben mich nicht um Vergebung gebeten hinterher. Die haben nicht gesagt, verzeih mir. Die haben mir einfach eine Klatsche mitgegeben im Leben und zack, und die hast du sie. Und jetzt kann ich gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und solche Erfahrungen machen es uns schwer zu vergeben, vergeben zu können. Fragen können während des Seminars am Schluss wieder gestellt werden, speziell oder persönlich. Manchmal erzählen wir auch einen kleinen Scherz. Da sagte ein Mann, ein Bräutigam auf der Hochzeitsfeier, dass du aber auch immer eine andere Meinung haben musst als ich, schimpfte der Bräutigam auf der Hochzeitsfeier. Aber Schatz, das ist doch gut so, sagt die Braut dann, sonst hätten wir ja immer beide Unrecht.
Ja. Ja, wir lesen jetzt Sprüche 17, Vers 14. Einen Streit anfangen ist, als ob man Wasser entfesselt. Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig wird. Heute sprechen wir etwas, was unserem Herzen, dem menschlichen Herzen, immer schwer fällt. Auch in der Ehe und in der Partnerschaft schwer fällt. Aber in der Ehe ist es sehr, sehr wichtig, wirklich so wichtig, weil jedes unbereinigtes Missverständnis, weil jedes verletzende Wort und weil jede beziehungsfeindliche Tat unsere Beziehung auf die Dauer belasten kann. Es gibt zwei Sätze, die fallen einem immer schwer. Und ganz besonders in der Partnerschaft. Zwei schwierige Sätze in der Partnerschaft. Der erste Satz, also es sind nur zwei kurze, aber es sind zwei Sätze. Der erste, es tut mir leid. Und der zweite, ich vergebe dir. Wenn ich damit ringe, diesen Satz, es tut mir leid, auszusprechen, und wenn ich nicht sagen kann oder sagen will, ich vergebe dir, dann ist mein Herz nicht bereit zu vergeben. Ja, warum sind diese beiden Sätze so wichtig? Ich möchte es jetzt einmal versuchen, in einem Beispiel zu erklären. Ich möchte erklären, warum diese beiden Sätze so wichtig sind. Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken und überlegen, wo hat mich der andere verletzt? Dann nehmt ihr jetzt mal für jede Verletzung, die ihr euch nicht vergeben habt, eine Kartoffel. Und auf diese Kartoffel schreibt ihr jetzt diese Verletzung. Und dann legt ihr die Kartoffel in eine Plastiktüte. Und das macht ihr jetzt mit jeder Verletzung, die nicht vergeben wurde. Und je nachdem, wie viele Verletzungen es sind, wird die Tüte ziemlich schwer werden. Wahrscheinlich solltet ihr noch einige Kartoffeln dazugeben für diese Verletzungen, an die ihr euch nicht mehr erinnern könnt oder die nicht mehr wisst. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst diesen Sack die nächsten Wochen überall zwischen euch stellen. Überall, wo ihr hingeht, wo ihr seid. Gemeinsam im Bett müsst ihr es dazwischen stellen, beim Autofahren, beim Arbeiten, beim Essen. Einfach überall. Und bitte diesen Plastiksack ja nicht vergessen, bloß nicht. Oder gar irgendwo vielleicht liegen lassen. Das könnte ja peinlich werden, wenn die anderen fragen, was dieser komische Sack denn soll. Also ich hoffe, wir verstehen dieses Bild. Aber auf geistlicher Ebene tun wir genau das, ganz oft. Wir schleppen Dinge mit uns herum. Dinge, die zwischen uns stehen, weil wir sie nicht beseitigen werden und wollen, und dann werden sie immer mehr. Ja, was passiert mit solchen Kartoffeln in einem solchen Sack? Im Laufe der Zeit werden sie recht matschig und fangen an zu riechen. Na, guten Appetit.
Du, Lore, weißt du, warum es mir oft so schwer fiel, zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Ich habe mal darüber nachgedacht. Warum fiel mir ist das schwer? Weißt du, du schienst mir immer so perfekt. Du bist so gläubig aufgewachsen und machst alles richtig. Und ich wollte einfach nicht immer der arme Sünder sein, der von draußen kommt und keine Ahnung hat. Wollte ich nicht sein. War mir einfach ein Problem.
Und weißt du, warum es mir schwer fiel, immer schwer fiel, zu sagen, bitte vergib mir? konntest das, was du getan hast, immer so toll und so gut begründen. Und da wollte ich nicht nachstehen.
Aha, interessant.
Jeder möchte besser sein als der andere. Zumindest aber nicht schlechter. Und darum fällt es uns so schwer zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Lieber streiten wir die Fehler ab und beschuldigen den anderen. Ein Mann liest Zeitung und dann sagt der Frau, schau mal her, hier steht, dass in Indien Mann und Frau sich erst nach der Hochzeit kennenlernen. Das ist doch nicht nur in Indien so, sagt die Frau.
Es ist ungeheuer schwierig und wir kennen das auch in der Bibel, da gibt es immer wieder viele Beispiele, wo auch Männer Gottes Probleme hatten, David und wer auch immer, Sünde zu erkennen, ihre Schuld zu erkennen und ihre Schuld auch zu benennen und zuzugeben. Es gibt da viele Bibelbeispiele und meistens ist es wie bei David notwendig, dass Gott selbst uns von Schuld überführt. Wenn Gott uns nicht überführt, wir lassen uns voneinander oft nur ganz schwer überzeugen von Schuld. Und es fällt uns immer schwer, Unrecht einzusehen und Vergebung zu bitten. Am häufigsten geschieht das noch durch klare Verkündigung, wenn der Geist Gottes durch Gottes Wort wirken kann, wie eben dieser Prophet, der zu David ging und ihm auf den Kopf zugesagt hat, was sein Problem ist. Wir Menschen, wir tun uns schwer mit Sündenerkenntnis. Das kann man durch die ganze Bibel erkennen. Und das kann man auch in unserem Umfeld erkennen, das kann man in der Gemeinde erkennen. Wir tun uns schwer. Und dazu kommt es noch, dass wir oft unsere Haltung wechseln, wenn es um dieses Thema Vergebung geht. Wenn andere an uns schuldig geworden sind, dann halten wir zum Beispiel Gerechtigkeit für sehr wichtig. Wenn wir selbst an jemand schuldig werden, wünschen wir, dass man gnädig mit uns umgeht. Und so wechseln wir oft unsere Haltung, je nachdem, um wen es geht. Ob es um uns selbst geht oder ob es um andere Menschen geht. Vergebung und Umkehr sind keine einfachen Themen, aber entscheidend für die Zukunft unseres Lebens, für die Zukunft jeder Ehe, der Familie, der Gemeinde. Und grundsätzlich sind zwei Dinge wichtig, die könnte ich ein bisschen breiter ausführen, aber ich möchte mich heute kurz fassen. Zwei Dinge sind wichtig, es muss immer Gottes Gerechtigkeit gewahrt bleiben. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist nicht Gnade, sondern das Gegenteil von Gerechtigkeit ist immer Ungerechtigkeit. Es muss immer Gottes Gerechtigkeit gewahrt bleiben, wenn es um Vergebung geht. Aber es muss auch geistliche Gnade gewährt werden. Unsere Gerechtigkeit ohne Gnade als Menschen, unsere menschliche Gerechtigkeit, ist nicht geistlich. Unsere Gerechtigkeit ohne Gnade ist oft Selbstgerechtigkeit. Die biblische Vergebung, die bringt immer Gottes Gerechtigkeit und Gnade miteinander in Einklang. Das können wir oft erkennen. Und harmonisiert sie. Und da steht im Psalm ein gutes Wort, die Gerechtigkeit und die Gnade haben sich geküsst. Ein wunderbares Wort. Echte Vergebung geschieht immer dann, wo Gerechtigkeit und Gnade sich finden und eine Einheit werden, sich harmonisieren. Und das ist wichtig für unsere Beziehungsprobleme, für Konflikte, bei Schuld. Und es ist wichtig, damit Beziehungen wieder gerecht, liebevoll und heil werden. Da geht es nie um einen Schwamm drüber, sondern Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade finden zusammen, werden zu einer Einheit. Mögliche Gründe, warum wir nicht vergeben wollen. Wir vergessen, dass uns Vergebung geschenkt wurde. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergebt euch, so wie Gott euch vergeben hat in Christus. Gott sagt seinen Kindern, dass er ihnen ein für alle Mal vergeben hat in Christus, die vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen Sünden. Manche Menschen glauben nicht, dass auch unsere zukünftigen Sünden vergeben sind. Die Frage ist, die man sich mal stellen sollte an der Stelle, wie viele Sünden in deinem Leben waren Zukunft, als Jesus damals am Kreuz für sie gestorben ist? Wie viele davon waren Zukunft? Alle. Alle deine Sünden waren Zukunft damals. Und er ist damals für alle gestorben. Für die, die du in der Vergangenheit getan hast, für die, die du heute tust und für die, die du in Zukunft tun wirst. Das ist die geistliche Wahrheit darüber. Wir Gläubigen erleben eine umfassende Vergebung, aber viele Menschen verstehen dann nicht, welche Möglichkeiten wir bekommen durch unseren Herrn in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, durch diese Erfahrung, dass wir Vergebung erlebt haben. Durch diese Erfahrung, dass Christus uns vergeben hat. Wir denken da an das Gleichnis Jesu in Matthäus 18. Ein Mann hatte Schulden bei seinem König, eine sehr große Summe, und es kam der Tag, wo diese Schuld fällig war, aber er hatte das Geld nicht und er bat um Aufschub, ich will es später bezahlen. Der König hätte ihn ins Gefängnis werfen können für lange Zeit, aber der König sagte, ich erlasse dir die Schuld, deine Schuld, alles, die ganze gewaltige Summe. Der Mann war erleichtert und wir können uns vorstellen, wie froh er sich auf den Heimweg gemacht hat. Und dann sah er einen anderen, einen Mitknecht, einen, der auch ihm eine kleine Summe geschuldet hat. Und auch dieser bat um Aufschub und er fand aber keine Gnade. Und er ließ dann diesen Mitknecht wegen einer kleinen Summe ins Gefängnis werfen. Der König hörte davon, rief ihn zurück und sagte zu ihm, weil du so unbarmherzig sein konntest, kommst du nun auch ins Gefängnis. Ich übergebe dich dem Gefängnis, den Folterknechten, so lange, bis du die Schuld bezahlt hast. Dem Mann waren Millionen vergeben worden und er war so erleichtert, aber er verstand nicht, was sein Herr ihn dadurch lehren wollte. Nämlich, dass er seinem Vorbild folgt. Uns wird nicht nur vergeben um unsere Schuld willen, sondern uns wird auch vergeben, dass wir dem Vorbild folgen, dass Christus uns darin gibt. Und der Knecht wurde angeklagt und er wurde den Folterknechten übergeben. Ich sehe das als eine sehr ernste Warnung. In der Seelsorge sind das immer die traurigsten Momente, wenn keine Vergebung möglich ist. Wenn Eheleute, wenn Menschen streiten und streiten, und es ist keine Vergebung möglich. In der Ehe ist das ähnlich wie Folter, das ist Folter. Wir machen uns da zu Folterknechten aneinander. Wir lassen einander schmoren, wir kochen einander weich. Das ist Folter. Das ist Folter. Keiner will nachgeben, keiner will Schwäche zeigen. Einer wird der Folterknecht des anderen. Und besonders in Herzensbeziehungen, in engen Beziehungen ist das ein schrecklicher Zustand, eine Tortur, eine Folter für beide. Und das ist so traurig, wenn in der Seelsorge Vergebung und Neuanfang nicht gelingt. Wenn das nicht gelingt, das ist immer ein unwahrscheinlich trauriger Moment. Und ich nehme diese Warnung Jesu, das mit der Folter, nehme ich sehr ernst. Denn wir erleben manchmal so etwas Ähnliches in unserem Leben und das tut furchtbar weh.
Ja, oft höre ich, dass jemand sagt, ich sehe das alles ja schon ein. Aber die eine Sache, dieses Verhalten, das kann ich nicht vergeben. Und wenn du nur wüsstest, was der Partner oder die Partnerin mir immer wieder antut, er oder sie ist gedankenlos, ungerecht, unehrlich, rechthaberisch. Ja, es kann viele Gründe geben, aber eines müssen wir wissen. Wenn wir zu jemandem sagen, dir kann ich nicht vergeben, dann sagen wir eigentlich, ich bin besser wie du, besser als du. Ich habe Vergebung verdient, du aber nicht. Das sagen wir ganz selten laut, aber ich denke, in unserem Herzen denken wir es schon. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Wahrheit, die sie vor Gott haben sollten. Wir haben alle gesündigt. Alle sind wir Sünder, keiner steht über dieser Wahrheit. Und wenn du Vergebung erfahren hast und es fällt dir schwer zu vergeben, wenn du glaubst, du bist der bessere Teil in der Partnerschaft oder besser als alle anderen in der Familie oder Gemeinde und was dieser getan hat, sowas würdest du nie tun. Wir sind alle fähig, die finstersten Sünden zu begehen. Dieses Potenzial, das haben wir alle. Manche von uns sind behütet aufgewachsen, ich auch. Und dadurch haben sie einen enormen Vorteil. Aber Gottes Wort warnt auch solche Menschen. Paulus schreibt im Korintherbrief: Wenn du denkst, du stehst fest, dann passe auf, dass du nicht fällst.
Das Wort Gottes ermahnt uns auch oft, zuerst zu vergeben, der Erste zu sein, der um Vergebung bittet, der Vergebung gewährt. Und das ist auch in der Familie wichtig, in der Gemeinde wichtig, bei Geschwistern wichtig. Ich schildere euch einmal, wie das manchmal zugehen kann, dieser innere Kampf, wenn es um Vergebung geht. Wenn man bemerkt, so, da ist jetzt eine Situation gewesen, da wäre Vergebung dran, wäre Vergebung notwendig. Und dann ringt es in uns und kämpft es in uns. Und dann denken wir aber wieder, ja, wenn wir jetzt streiten, meine Frau und ich, und wenn sie dann nicht zu mir kommt und um Vergebung bittet, dann werde ich auch nicht zu ihr gehen und werde auch nicht darum bitten. Und dann bete ich darüber mit meinem Herrn. Bin allein und bete mit meinem Herrn und der Herr sagt zu mir, ich habe dir vergeben, als du noch Sünder warst. Es gab keinen Grund, dir zu vergeben, außer meiner Liebe. Obwohl du nicht besonders liebenswert warst, habe ich dir vergeben. Und ich habe dich zum Haupt deiner Familie gemacht. Das heißt, du bist verantwortlich für das Glück der Familie. Ich möchte, dass du zu deiner Frau gehst und um Vergebung bittest. Natürlich gebe ich da als Mann nicht gleich bei und verhandle mit dem Herrn und sage, Herr, warum soll ich jetzt um Vergebung bitten? So lernt die das noch nie. Wie soll die lernen, das besser zu machen, wenn ich jetzt um Vergebung bitte? Der Herr sagt dennoch, geh nach Hause und tu es. Und ich seufze dann und sage, Herr, du änderst deine Meinung nie, du änderst dein Wort nie, das weiß ich. Ich gehe. Ich gehe dann zu Hause durch die Tür und schaue, aber meine Frau schaut noch düster drein. Ich gehe wieder hinaus, atme noch ein paar Mal durch, nehme einen zweiten Anlauf und dann sage ich, bitte vergib mir, es war Unrecht, was ich getan habe. Strecke ihr die Hand hin und sage, bitte vergib mir. Meine Frau sagt dann oft, oh, ich habe auch nicht richtig gehandelt, ich sehe das ein. Wir umarmen uns, versöhnen uns wieder. So könnte es doch zugehen in einer glücklichen Partnerschaft. Aber das Problem ist, immer einer muss den ersten Schritt tun. Und das ist das Schwierigste. Und eigentlich von meiner Theologie her ist das der Mann, der den ersten Schritt tun sollte. Zumindest wenn es um das Glück der Familie, der Ehe geht. Sollte er darüber sich Gedanken machen. Wer nicht vorangeht, auch in diesem Punkt.
Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Versuche der Erste zu sein, der um Vergebung bittet. Also ganz praktische Schritte, wie ich das tun kann. Ich kann mich daran erinnern, was mir alles vergeben wurde. Und dazu macht mir ja Jesus in der Geschichte, die Matthias gerade erzählt hat, Mut. Denn mir fehlt ja oft der Mut dazu. Weißt du, ich wäre schon gern ein perfekter Christ. Und ich weiß, ich bin es nicht. Aber ehrlich, ich wäre es schon gerne. Und Jesus möchte, dass ich Gottes Gnade neu begegne. Und nur diese Gnade, die macht mich wirklich stark. Die Gnade zeigt mir den Weg aus der Schuld heraus und bewahrt mich vor der Selbstgerechtigkeitsfalle. Und nur mit dem Blick auf die Gnade Gottes, auf die große Gnade Gottes, kann ich Vergebung gewähren und um Vergebung bitten. Heute, jetzt nach 44 Jahren Ehe, wissen wir beide, wie wichtig diese Schritte für unsere Beziehung sind. Wie oft habe ich schon gedacht, das geht jetzt nicht mehr? Wie oft hatten wir Angst vor diesen Schritten? Aber wenn wir sie dann in Gottes Gnade, mit Gottes Gnade dann wirklich gegangen sind, dann vertiefte sich unsere Liebe zueinander und ließ uns immer stärker werden, gemeinsam stärker werden.
Es gilt auch in der Ehe, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und da ist viel Geheimnis drunter. Das gilt also nicht nur in Bezug auf Gott. Warum wir nicht vergeben wollen, Wir denken, vergeben heißt auch immer vergessen. Das kommt daher, was Gottes Wort uns sagt, dass Gott uns vergibt und unserer Sünde nicht mehr gedenkt. Hebräer 10, Vers 17, da steht, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. In Jesus vergibt uns Gott alle unsere Schuld. Wir sind nach der Stellung Kinder Gottes. Und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Schuld ganz hinter uns lassen. Es gibt zwei Situationen, das ist wichtig, dass wir auch Sünde vergessen können und nicht festhalten. Bei unserer Bekehrung ist das wichtig. Da steht in 1. Johannes 2, Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Wir müssen klar wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Das bedeutet nicht, dass uns der Geist Gottes noch an eine Sünde dann irgendwann erinnern kann und sagen, ja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, das musst du noch verändern. Aber ich muss mir klar sein, meine Sünden sind vergeben, sie sind am Kreuz Jesu wirklich mir vergeben worden und ich bin erlöst worden. Das ist ganz wichtig, damit ich mir meiner Vergebung und Erlösung gewiss werde. Das Zweite, wo das wichtig ist, es gibt Menschen, die haben ein sehr sensibles Gewissen. Manche Menschen haben ein sehr dickes Fell, die machen alles Mögliche und es fällt ihnen nie ein, dass da was falsch sein könnte, aber es gibt auch Menschen, die haben ein sehr sensibles Gewissen, das sie immer wieder neu anklagt, das immer wieder sagt, ja, hast du da nicht schon wieder was falsch gemacht? Ist das nicht schon wieder nicht richtig? Und wenn das ein Mensch so immer wieder erlebt, steht er in der Gefahr, dadurch auch krank zu werden. Und für solche Menschen gilt, und das sage ich dann solchen Menschen oft, dann schreib dir das auf, wenn du dieses Problem hast. 1. Johannes 3, Vers 20, da steht, auch wenn unser Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Das ist ein ganz wichtiger Vers für Menschen mit einem sehr sensiblen Gewissen. Dein oberster Richter ist nicht dein Gewissen, es ist Gott. Und Gott und das Gewissen ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Und das muss man wissen, ein Stück weit. Gott kann das Gewissen gebrauchen, aber das kann von vielen Kräften gebraucht werden. Es ist wichtig, dass man dann auch das annehmen kann, denn auch ein krankes Gewissen soll heil werden. Das ist ganz wichtig, dass auch ein krankes Gewissen heil wird in Jesus. Aber in unserem alltäglichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung zum Partner, in der Beziehung zu den Gemeindegliedern, machen wir leider immer wieder Fehler und oft immer wieder die ähnlichen Fehler. Und wir machen dadurch Ehe und Beziehungen schwierig und können sie gar zerstören. Und darum müssen wir in unserer Partnerschaft an manchen Dingen immer wieder arbeiten. Immer wieder vergeben, immer wieder verzeihen. Und am besten suchen wir über manche Dinge das regelmäßige Gespräch, besprechen, wo wir uns verletzt haben, wo wir uns missverstanden haben, vergeben uns und reden auch über die Dinge, die wir ändern sollten, die wir ändern müssen. Wir müssen auch manchmal uns klar sein, es darf danach nicht einfach so weitergehen. Wir lesen das in Matthäus 3, Vers 8. Da steht, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Das bedeutet, dass es in vielen Situationen nicht darum geht, zu vergeben und zu vergessen und danach einfach wie gehabt weiterzumachen, sondern zu erkennen, worauf muss ich in Zukunft achten? Und dass man darüber spricht, was wollen wir in der Zukunft anders machen? Wo wollen wir neu anfangen? Wo wollen wir neu ansetzen? Wenn wir in der Ehe einander vergeben, ist das nicht immer das Ende unseres Problems, das wir haben, sondern ganz oft die Chance für einen neuen Anfang. Und dieser neue Anfang muss oft anders aussehen, als die Vergangenheit war. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Fehlhaltungen nicht einfach vergessen, sondern sie entschlossen meiden und auch begreifen, wo wir auf dem Weg zu dieser Sünde hin Verkehrsschilder überfahren. Wir müssen uns diese Verkehrsschilder merken, müssen merken, ja, hier komme ich in Gefahr, hier komme ich in Probleme hinein, hier komme ich in Schwierigkeiten hinein und da muss ich Acht geben, da muss ich aufpassen. Das kann ich nicht einfach vergessen. Sonst rutsche ich da wieder rein.
Dieser neue Anfang, der muss gefunden und der muss auch gelebt werden. Und darüber müssen wir der Partnerschaft auch sprechen. Sünde, die sich täglich zu wiederholen droht, die darf man nicht vergessen. sondern wir müssen lernen, dort auch anders zu handeln. Zum Beispiel, ein Partner untergräbt die Autorität bei den Kindern. Also ein Kind bittet den einen Elternteil um etwas, der sagt nein, das bekommst du nicht. Dann geht das Kind zum anderen Elternteil, bittet diesen und dieser genehmigt, ohne überhaupt Rücksprache mit seinem Partner zu halten, diese Bitte. Und in so einem Fall können wir nicht sagen, vergeben, vergessen und weiter so. Sondern hier braucht es einen neuen gemeinsamen Weg, damit so etwas also gar nicht oder höchst selten vorkommt. Die Formel vergeben ist auch vergessen, die kann sogar gefährlich sein. Wir haben eine wahre Geschichte mal gehört. Eine Frau wurde in ihrer Kindheit von ihrem Vater sexuell missbraucht. Und sie hat geglaubt, sie muss ihm vergeben. Das ist auch richtig und das hat sie auch getan. Aber sie glaubt auch, vergeben bedeutet auch vergessen. Und sie hat sich das immer wieder eingeredet und irgendwann hat sie es auch vergessen. Als sie dann selbst kleine Kinder hatte, vertraute sie diesen an einem Nachmittag ihrem Vater an und der Vater missbrauchte auch leider diese Kinder. Es wäre wichtig gewesen für diese Frau, nicht zu vergessen.
So bringt nun Früchte der Buße würdig sind, praktische Schritte zu echter Umkehr nach einer Vergebung. Das Fehlverhalten erkennen und nennen und sich einig werden, was für beide jetzt wichtig und dran ist, wie man sich verhalten soll, das braucht Offenheit, das braucht auch manchmal Seelsorge, das braucht auch die Korrektur von Gott, dass wir um Vergebung bitten, Vergebung gewähren, aber dann nicht einfach weitermachen, sondern uns fragen, was muss jetzt anders laufen. Aber auch nicht, jetzt änder du dich mal gefälligst, du hast hier ein Problem, sondern was können wir gemeinsam tun, um mit dieser Schuld klarzukommen? Ein Mann zum Beispiel, ein nettes Beispiel, wurde angefochten durch nackte Frauenbilder. Es war nicht zu übersehen, beide hat das so gestört, Frau und Mann, und sie haben das immer wieder realisiert. Sie haben dann manche Zeitschrift abbestellt, aber nicht alle konnten sie abbestellen. Und die Frau ist dann dazu übergegangen, jede Zeitschrift, bevor sie der Mann genommen hat, durchzusehen und die problematischen Bilder herauszuschneiden. Nicht vergeben und vergessen, auch nicht ändere du dich gefälligst, sondern wie können wir einander helfen, mit diesem Problem, mit dieser Schwäche umzugehen. Wie können wir einander helfen? Welche Sünden dürfen wir nicht vergessen? Falsche Gewohnheiten, die wir immer wieder haben, sollten wir nicht vergessen. Wir müssen lernen, auf Warnschilder zu achten. Wenn wir ein Suchtproblem hatten oder haben, das Alkohol oder das Drogen ist, dürfen wir nicht vergessen. Sonst rutschen wir wieder in die Sucht rein, sonst schlägt die Sucht zurück. Wenn wir mit Pornografie Probleme haben, das dürfen wir nicht vergessen. Denn im Internet, sobald wir den Kasten anmachen, ins Internet gehen, springt uns irgendwo dieses Thema an. Und wir müssen uns gut überlegen, wo wir bereits, ich bekomme in Facebook, wir sind da zusammen drin in Facebook, ich bekomme immer wieder Angebote von netten Damen. Und ich habe gelernt, ich darf das gar nicht anklicken, ich muss das sofort wegtun. Sobald man nur gucken will, wer das ist, ist man schon zu weit. Das ist also auch das, da darf man nicht mitspielen, das ist also, wenn man weiß, man ist da gefährdet, sollte man das nicht vergessen. Und sollte sich früh Warnschilder einbauen, wo man sagt, nee, da fahre ich jetzt nicht drüber. Da stoppe ich jetzt sofort. Oder wenn man zu Gewalt und zu Jähzorn neigt, sollte man nicht vergessen. Dann sollte man darauf achten lernen, wenn es hochkocht, dass man sich frühzeitig stoppt, solange es noch geht. Und nicht erst, wenn es nicht mehr geht. Es gibt also einige Bereiche, wo es gut ist, nicht zu vergessen, sondern die Warnschilder zu beachten und diese Dinge nicht zu überfahren, damit man nicht ständig in die gleichen Probleme hineinkommt. Was Gott möchte, ist eigentlich ein echter Neubeginn, dass wir als Partner einander die Sünde nicht nachtragen und sagen, das ist deine Schwäche, damit habe ich nichts zu tun, sondern dass wir in der Partnerschaft miteinander besprechen, wie können wir mit dieser Situation in der Zukunft besser zurechtkommen, ob in der Kindererziehung, ob im Umgang miteinander, was auch immer. Bin ich weiter dran?
Ja.
Oh, schön. Warum wir nicht vergeben wollen, also wir haben, ihr merkt, das sind hochinteressante Situationen, die sehr mit unserem Leben zu tun haben. Der andere könnte denken, das Fehlverhalten war nicht schlimm. Der andere merkt gar nicht, wie sehr er mich verletzt hat. Er merkt gar nicht, wie sehr mich das quält, was er jetzt sagt oder was er tut. Und um meinem Partner deutlich zu machen, wie weh das tut, wählen wir oft sehr klare Formulierungen und auch eine gewisse Lautstärke und überzeichnen unsere Gefühle sogar manchmal, nur damit der endlich kapiert, was er mir antut. Er soll das endlich verstehen. Und damit er es versteht, machen wir die Situation oft noch krasser, machen sie viel krasser. Und darum eskalieren auch viele Konflikte in der Ehe. Denn der Partner merkt, wenn ich das so krass mache, sagt, nee, so krass war das nicht. So war das nicht. Und da komme ich gar nicht mehr an ihn ran, wenn er das sagt. So war das nicht. Oder er sagt, ja, oder ich sage als Mann, meine Frau schmollt wieder, wie unreif. Oder mein Mann streitet, wie aggressiv. Er ist wieder aggressiv. Und das Problem ist, wir erreichen so meistens das Gegenteil, dass der Streit eskaliert und dass die Probleme größer werden. Gottes Wort zeigt uns hier einen gangbaren Weg, einen guten Weg. Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn euch ein Mensch von einer Übertretung übereilt, wenn auch ein Mensch, ich muss richtig lesen, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Diese Worte zeigen uns, wie wir Sünde in Beziehungen ansprechen sollten und klären sollten, einander mit Sanftmut zurechthelfen. Aufrichtig zu sagen, was wir uns wünschen, dabei unsere Worte sorgfältig wählen, darauf achten, dass wir einander nicht verletzen. Es soll darum gehen, dass ich den Partner auf eine gute Spur bringe, auf eine gerechte Spur, dass wir gemeinsam auf eine bessere Spur kommen. Es geht um unsere Partnerschaft, die Gott beschenken möchte und der Gott gnädig sein möchte.
Ja, weil wir jetzt nicht nach diesen Worten handeln, gibt es viele, viele Probleme in der Partnerschaft, in der Familie und manchmal auch in der Gemeinde. Unsere Erfahrung in unserer Beziehung ist, wenn wir bei unserem Fehlverhalten sanfter formulieren, dann hören wir einander besser zu und bereitwilliger zu. Ohne jetzt die ständige Angst zu haben, erniedrigt zu werden, verletzt zu werden. Und wir erkennen dann, der Partner, der will mich jetzt nicht beschimpfen, der will mich jetzt auch nicht bloßstellen, der will mich nicht erniedrigen, sondern er will mir etwas Wichtiges mitteilen. Etwas, was unsere Partnerschaft besser und glücklicher macht. Bei allen Partnerschaftsproblemen ist der letzte Satz dieses Vers sehr wichtig. Und gib dabei Acht auf dich selbst, damit du auch nicht, dass du nicht auch versucht wirst. Also, und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wenn der andere, wenn mein Partner etwas Verkehrtes gemacht hat, dann gib auch Acht auf dich selbst. Denn die Gefahr, die ist ja ungeheuer groß, dass wir auf sein Fehlverhalten auch wieder mit einem Fehlverhalten reagieren. Und das ist nicht recht, das ist nie recht. Obwohl Menschen, die im Streit miteinander liegen, die einander nicht vergeben wollen, genau das so oft behaupten und auch immer wieder behaupten möchten.
Weil der, deshalb habe ich. So klingt das dann.
Und das ist nie recht. Und wir müssen lernen, Gottes Wort hier mehr zu vertrauen als dem eigenen Recht haben, als der eigenen Rache. Und dann können wir einander vergeben und gute Helfer für eine dauerhafte und glückliche Partnerschaft werden.
Ein letzter Gedanke noch oder vor der Pause, warum wir nicht vergeben wollen. Mein Partner könnte denken, dass ich alles akzeptiere, dass ich schwach bin, dass er alles mit mir tun kann. Muss ich, wenn ich etwas vergeben habe, mit allem einverstanden sein, was der andere mir so tut und was er macht? Das ist besonders problematisch, diese Fragestellung, dieses Problem, wenn es in einer Beziehung etliche Konfliktfelder gibt, wenn man zum Beispiel Streit hat in der Kindererziehung, wenn man Uneinigkeit hat beim Geldausgeben oder bei der Freizeitgestaltung, wenn man uneinig ist im Umgang mit der Verwandtschaft oder der Hausarbeit, wenn man sich Vorwürfe macht im Thema Romantik oder Sexualleben, wenn es viele verschiedene Problematiken gibt und wenn man dann Angst hat, ja, wenn ich da in einem Punkt nachgebe, denkt dann mein Partner nicht, dass er mit allem machen kann, was er mit mir will und dass ich in allem nachgeben werde? Nee, ich bin jetzt mal konsequent an diesem Punkt und ziehe das durch. Und dann wird das schon merken, dass nicht alles mit mir geht. Also das sind so die inneren Gedankengänge. Kolosser 3, Vers 13 steht, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Das sind zwei Dinge, ertragt einander und vergebt einander. Ertragen könnte man sagen, manchmal ist der andere nur anders. Er ist nicht schuldhaft, er ist nicht böse, er ist anders. Und wenn der andere anders ist als ich, dann sollte ich das nicht gleich Sünde nennen. Denn anders sein ist noch keine Sünde. Es ist deshalb wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wann ist das Fehlverhalten gegenüber Gott oder gegenüber dem Menschen, gegenüber dem Partner und wo sind wir einfach unterschiedlich. Von unserer Entwicklung her, von unserem Geschlecht her, von unserem Hintergrund her, von unserem Denken her, wo sind wir einfach unterschiedlich. Wir wollen an der Stelle Pause machen. Wir werden uns danach Gedanken machen, wie man in einer Partnerschaft mit diesem unterschiedlichen, möchte ich mal sagen, mit dem Ertragen und dem Vergeben umgeht, wann Ertragen dran ist und wann Vergeben dran ist und wie man das tut. Denn nicht jede Schuld, nicht alles, was wir tun in der Partnerschaft, ist gleich schlimm. Manches gilt es einfach zu ertragen, manches ist schlimm, da muss man anders dran vorgehen. Und wann was dran ist, da wollen wir uns nach der Pause unterhalten. Aber jetzt wollte ich noch ein bisschen vor der Pause Gelegenheit geben, wenn bis jetzt noch eine Frage da wäre, wenn ihr schon auf eine Frage gekommen seid, das ist ja jedes Mal, möchte man sagen, ein ganz neuer Themenkomplex. Jede Ausrede, die wir haben, jeder Grund, den wir haben, warum wir nicht vergeben wollen, ist wieder ein ganz eigenes Thema. Und vielleicht seid ihr beim einen oder anderen, bei der einen oder anderen Thematik auf eine Fragestellung gekommen und die kann man jetzt noch klären. Und wenn nicht, also dann werden wir in die Pause gehen und ich wünsche euch dann wieder eine feine Unterhaltung untereinander und eine gute Gemeinschaft. Ist eine Frage da? Ja, diese guten Gespräche zu unterbrechen. Das ist von hier vorne so ein schöner Anblick, wenn ihr euch so gut unterhaltet und wenn ihr die Gemeinschaft miteinander lebt. Ja, und vielleicht könnt ihr so euch heute Abend um 6 wieder verabreden hier und dann die Gemeinschaft in der Weise weiterleben und weiterpflegen. Jetzt habt ihr euch zwei Referenten eingeladen und jetzt geht es mit dem Referat weiter. Das ist jetzt unser Plan.
Ja.
Also Lore, ich steige nochmal ein. Lore wird jetzt darüber reden, über dieses Ertragen und Vergeben. Wo ist es wichtig, dass man einander erträgt? Und wo ist es wichtig, dass Vergebung und manchmal auch Seelsorge greifen müssen, damit man zurechtkommt?
Ja, Matthias hat ja gesagt, manchmal ist der andere ja einfach nur anders und nicht jedes Fehlverhalten in der Partnerschaft ist gleich. Manchmal ist es eine Nachlässigkeit oder eine Unfreundlichkeit oder eben nur eine Andersartigkeit. Ein ganz kleines Beispiel, ich möchte mir jetzt einen Kaffee machen, ich schalte die Kaffeemaschine ein und alles blinkt. Mein Partner hat sich einen Kaffee gemacht und hat überhaupt nichts nachgefüllt. Und ich will jetzt auch einen Kaffee, jetzt muss ich mir erst noch Wasser einfüllen, die Bohnen nachfüllen, muss den Kaffeesatz entsorgen und ich ärgere mich. Ich ärgere mich dann über meinen anderen, über meinen Partner, über den anderen. Und hier ist jetzt Vergeben eigentlich so ein Akt des Ertragens. Ich kann es ertragen. Es zu vergessen, fällt mir nicht schwer. Er hat wahrscheinlich einfach nur nicht dran gedacht. Er wollte mich da bestimmt nicht mit ärgern. Ich kann es ertragen. Und ich denke, in einer Beziehung muss auch nicht immer alles angesprochen werden. Es kann angesprochen werden, aber es muss nicht angesprochen werden. Manches ist einer Belastung unserer Beziehung nicht wert. Auch in unserer Ehe gibt es Dinge, die uns nerven.
Und jetzt drückst du aber raus.
Ja. Und manches, das führt auch zum Stress auch im Alltag. Aber uns wurde es immer wichtiger, im Herzen festzuhalten, der andere, der erträgt ja auch meine Marotten. Auch das, was ihn an mir nervt, das erträgt er. Und er kritisiert nicht immer gleich herum, sondern er erträgt manches. Ich habe zum Beispiel so die Angewohnheit, dass ich vieles anfange, ich mache es dann schon fertig. Aber
irgendwann.
Ja, es liegt dann, jetzt war so einige Zeit das Fotoalbum im Wohnzimmer gelegen, weil ich da die Bilder nachgeklebt habe. Dann habe ich in meinem Arbeitszimmer dann meine Handarbeiten liegen, die Nähmaschine steht da, der Computer, wo ich dann wieder einen Frauenvortrag, also liegt halt immer überall was.
4 Meter Arbeitsplatte hat meine Frau. Und die reichen nicht. Also die reichen nicht.
Und er erträgt das, obwohl er es eigentlich schon gegen seine Natur ist, weil er von zu Hause aus immer sehr ordentlich Ordnung gewohnt war. Ja, Matthias dagegen, der ist oft so zerstreut, so abwesend. Aber wenn ich dann darauf anspreche, dann sagt er, du, ich habe jetzt gerade wieder über den und den Vortrag nachgedacht. Ja. Und so ist es oft eine Andersartigkeit. Der andere will mich eigentlich gar nicht ärgern.
Frag noch was, manchmal fahre ich neben ihr Auto und wedle. Dann sagt sie, was predigst du denn? Da bin ich irgendwas drin und denke über was nach und fange schon zu gestikulieren an. So. Über welches Thema predigst du gerade? Lustig.
Ja, auf jeden Fall sind das manchmal Angewohnheiten, die wir haben, die wir einfach mitgebracht haben in die Beziehung. Und damit wollen wir den anderen eigentlich nicht ärgern, obwohl er sich vielleicht darüber ärgert. Und hier denken wir, ist einfach die stille Vergebung ein guter Weg. Gerade wenn wir uns dann trotzdem ärgern oder so, dass einfach so die stille Vergebung, gut, er hat es jetzt gemacht und ich vergebe ihm. Die stille Vergebung, guter Weg. Vergeben ist in der Stille unseres Herzens und wir bitten auch den Herrn, dass wir es aufrichtig tun können. Ja, nicht jedes Fehlverhalten in der Partnerschaft ist gleich. Manchmal sind es derbe Verletzungen durch Grobheiten und durch kleine Bosheiten. Der Partner verletzt mich, ich kann es nicht übersehen. Ich bin wirklich getroffen und es hat mich verletzt. Oder das, was er tut, das tut unserer Ehe nicht gut, unserer Beziehung nicht gut. Oder er ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder. Und ein solches Fehlverhalten, das muss ich ansprechen. Und wir müssen da einen gemeinsamen Weg, einen gerechten Weg finden. Und es braucht auch Einsicht gegenüber dem, was verkehrt ist. Wenn der andere dann sagt, du, es tut mir leid, ich vergebe dir, dann kann echte Versöhnung geschehen. Und die Beziehung, die kann auch wiederhergestellt werden. Und in diesem Bereich, da brauchen wir das Gespräch mit dem Partner, als Paar. Und wahrscheinlich brauchen wir hier das Gespräch immer wieder, vielleicht sogar regelmäßig. Und wir sollten Einheit und Vergebung miteinander suchen, aber auch bereit sein zur Vergebung und zur Einsicht. Verletzungen oder Kränkungen, die wir uns nie eingestehen oder nicht eingestehen, die können uns dann irgendwann wie Bomben um die Ohren fliegen. Das ist so wie mit Luftballons, die wir mit Wasser gefüllt haben und die im Schwimmbad möchte ich diese Ballons unter Wasser drücken. Ich drücke die unter Wasser und dann ploppen die an irgendeiner Stelle raus, gerade wo ich es nicht erwarte. Völlig unkontrolliert. Ich kann das gar nicht steuern. Und in den unpassendsten Situationen geschieht es uns auch, dass wir einfach explodieren. Ganz emotional dann explodieren und wollten es eigentlich gar nicht. Und dann werden wir manchmal selbst zum Schuldigen. Einfach, weil es nicht gepasst hat. Und das kann geschehen, wenn wir uns Verletzungen nicht eingestehen, Kränkungen nicht besprechen. Wenn ich verletzt wurde, ist es am besten gleich zu vergeben. Je früher ich lerne, mit Kränkungen so umzugehen, desto früher verliert auch die Kränkung über mein Leben die Kontrolle. Ja, nicht jedes Fehlverhalten in der Partnerschaft ist gleich. Leider gibt es manchmal auch Missbrauch, körperlichen, seelischen oder geistlichen Missbrauch. Einfach da, wo Traumata zugefügt werden, wo tief, wo ganz tief verletzt wird. Es gibt Untreue, es gibt lebensbedrohliche Situationen, es gibt Süchte und den Druck zur Co-Abhängigkeit. Und hier, in diesen Fällen, ist Vergebung wirklich eine große, große Herausforderung. Versöhnung oder Wiederherstellung der Beziehung ist schwierig und ohne Hilfe eigentlich unmöglich. Und hier bedarf es der Seelsorge und professioneller Hilfe. Und das ist meist ein sehr, sehr langer Prozess, bis Unrecht und Fehlverhalten eingesehen werden, bis ein gerechter, gemeinsamer Weg auch erkennbar wird. Und es braucht Begleitung, um einen positiven Umgang auch sicherzustellen. Da reicht ein einfaches Eheseminar oder ein Ehekurs nicht aus. Ja, warum ist es besser, nicht jedes Fehlverhalten gleich zu gewichten? Auf der einen Seite, wenn wir zu viele Kleinigkeiten dramatisieren, wird jede Partnerschaft schwierig. Wenn wir Kleinigkeiten, die einfach vorfallen, wenn wir die immer dann so hoch spielen, dann wird es für jede Partnerschaft schwierig. Wenn wir aber gefährliche Dinge bagatellisieren, dann leidet vielleicht ein Partner so sehr, dass er es kaum aufhalten kann.
Kann jeder von euch mit dem Begriff Co-Abhängigkeit was anfangen? Soll ich es kurz erklären? Co-Abhängigkeit ist, wenn jemand süchtig ist, Alkoholsucht oder und seine Umfeld dazu bekommt, so zu leben, dass er seine Sucht leben kann. Also das ganze Familienumfeld schaut er dann, dass die ihm helfen, mit seiner Sucht zurechtzukommen und seine Sucht weiterzuleben. Das findet man sehr oft. Also alle Süchtigen haben immer ein Umfeld um sich, das sie versuchen zu steuern und das ihnen hilft, ihre Sucht zu leben. Das bedeutet Co-Abhängigkeit. Also die sind nicht selbstsüchtig, sondern sie werden von Süchtigen missbraucht. So müsste man das sagen. Gut, warum wir nicht vergeben wollen? Ich kann nicht vergeben, es wäre Heuchelei. Manche sagen, ich weiß, ich muss vergeben, aber ich kann nicht, denn es wäre Heuchelei, denn ich fühle das nicht so. Ich würde am liebsten, ich weiß nicht was. Und jetzt soll ich einfach sagen, ich vergebe dir? Das ist doch nicht aufrichtig. Das ist doch Heuchelei. Ob wir vergeben, sollte nicht unser Gefühl entscheiden. Wir wissen, es ist ein Gebot Gottes, dass wir als Menschen, als gläubige Menschen bereit zur Vergebung sind. Wer nicht vergibt, lebt ein Leben in der Gefangenschaft und Gott möchte uns ein Leben in der Freiheit schenken. Aber das werden wir erst dann genießen können, wenn wir vergeben lernen. Wir lesen Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Es ist uns wichtig, dass unser Denken aus der Schrift kommt, damit Christus unserer Partnerschaft helfen kann, damit sein Segen unsere Partnerschaft auch erreicht. Es ist eine traurige Tatsache und die bedrückendsten Menschen sind die, die bitter sind, die zornig sind, die enttäuscht sind, weil sie nicht vergeben wollen oder nicht vergeben können, weil sie verletzt sind und traurig sind, aber nicht vergeben können. Unsere Gefühle scheinen der Vergebung oft im Wege zu stehen. Aber das Gute ist, wir können es trotzdem tun, weil wir wissen, dass es recht ist, dass es richtig ist. Unser Gefühl sagt uns manchmal, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben, der andere hat das nicht verdient. Das Wort Gottes sagt, du sollst vergeben. Es ist richtig nach Gottes Geboten, auch er hat uns vergeben, damit wir das lernen. Er möchte dich frei machen, bewahren vor Bitterkeit und dich bewahren. Und jetzt auf dieser Linie, emotional, ich kann nicht. Gottes Gebot, es ist richtig. Auf diese Linie, in diesem Zwiespalt, fällen wir dann eine Entscheidung. Sagen wir ja, ich will Gott gehorchen, oder sagen wir nein, ich will meinen Gefühlen nachgeben. Wenn wir aber sagen ja, ich will Gott gehorchen, geschieht etwas Wunderbares. Je mehr wir in diese biblische Wahrheit eintauchen, desto mehr kommen unsere Gefühle und die Wahrheit wieder zusammen. Wenn wir länger damit leben, wenn wir daran festhalten, kommen unsere Gefühle und Gottes Wahrheit wieder zusammen. Und wir kommen dann zu diesem Moment, wo wir sagen können, von Herzen sagen können, ich habe dem anderen wirklich vergeben. Aber das dauert manchmal etwas länger. Und wir dürfen nicht erwarten, dass in solchen Situationen unsere Gefühle vorausgehen. Das wird selten so sein. Vielleicht solange wir frisch verliebt sind, ja. Aber irgendwann wird es schwierig in der Partnerschaft, in der Familie, in der Gemeinde. Das wird selten so sein, dass unsere Gefühle vorausgehen. Warum ist gehorsame Vergebung keine Heuchelei? Warum ist das keine Heuchelei? Weil die Grundlage dafür ist, dass Christus mir vergeben hat. Dass mir vergeben wurde durch Christus. Und weil Gottes Wort wahr ist und meine Gefühle schwanken. Gefühle sind wie Meereswogen. Sie werden hin und her geworfen von jedem Wind, sagt die Bibel. Unsere Gefühle schwanken. Und ich sollte, wenn es um Vergebung geht, auch immer mit der Anfechtung des Feindes rechnen. Paulus sagt einmal, wir wollen einander vergeben im 2. Korintherbrief, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Wenn es um Vergebung geht, haben wir auch immer mit dem Feind Gottes, mit dem Satan zu tun. Und er will, dass wir nicht vergeben. Wir sollten da immer auch mit Anfechtung rechnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, Corrie ten Boom. Boom, ja, eine Holländerin. Ich denke, die meisten jetzt hier können damit was anfangen mit dem Namen. Corrie ten Boom, das war eine Holländerin, die im Zweiten Weltkrieg Juden vor den Nazis versteckt hat. Und sie hat einmal darüber berichtet, wie schwer es ihr gefallen ist, Vergebung wirklich zu leben. Sie kam ja in ein Konzentrationslager, die ganze Sache ist ja aufgeflogen, die ganze Familie, ihr Vater und auch ihre Schwester kamen in ein Konzentrationslager und dort erlebte Corrie so viel Grausamkeit, dass sie oft nicht schlafen konnte und sie musste immer ständig daran denken. Obwohl sie vergeben hatte, schon so oft immer wieder in ihren Gebeten, immer wieder musste sie trotzdem daran denken, bis ihr jemand half, mit ihren Gefühlen zurechtzukommen. Dieser zeigte auf einen Glockenturm und sagte zu Corrie ten Boom, da oben hängt eine Glocke und die läutet, wenn man unten am Seil zieht. Wenn man unten zieht, dann läutet die Glocke. Und wenn man aufhört zu ziehen, dann läutet die Glocke noch einige Zeit nach. Es macht weiterhin Ding, Dong, Ding, Dong, aber das Läuten, das wird immer schwächer. Und irgendwann hört das Läuten auf. Und er schaute Corrie an und sagte, und ich glaube, dasselbe geschieht, wenn wir vergeben. Wir lassen dann das Seil los, das Seil unserer Gefühle, das lassen wir los. Und wenn wir länger an einer Glocke, an der Glocke unseres Schmerzes geläutet haben, dann kommen oft noch so die alten, unversöhnlichen Gedanken hoch. Aber das ist nur noch dieses nachlassende Ding-Dong der Glocke, der ausläutenden Glocke. Und so war es dann auch bei Corrie. Es wurde dann immer besser mit ihr und sie musste dann immer weniger daran denken. Die alten Gefühle, die kamen noch hoch, aber sie wurden immer schwächer, bis sie irgendwann ganz weg waren. Und darum ist es so wichtig, dass wir einfach wirklich von Herzen vergeben, aus unserem Herzen heraus, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden.
Warum Vergebung uns so schwer fällt, ein Problem, das wir Menschen wahrscheinlich alle teilen. Und deshalb haben wir auch in der Ehe oft Probleme mit Vergeben. Viele Menschen erzählen uns von schwierigen Erfahrungen. Das ist interessant. Von schwierigen Erfahrungen. Manche haben in der Familie Frustrierendes erlebt, aber dass sie dann in solchen Situationen jemanden um Vergebung gebeten hat, kaum. Etliche mussten als Kind in ihrem Umfeld Schweres erleben, aber hat sich dafür jemand entschuldigt bei ihnen? Kaum. Andere machten mit Kollegen negative Erfahrungen, aber hat sich da jemand entschuldigt? Höchst selten. Und solche Erfahrungen haben viele Menschen gemacht. Und sie haben sich in unseren Erinnerungen eingegraben und sie machen es uns schwer, Vergebung zu praktizieren. Aber alle Menschen sehnen sich nach Verständnis, sehnen sich danach, dass man rücksichtsvoll mit ihnen umgeht, dass man ihre Gefühle respektiert und dass man sich entschuldigt, wenn man sie verletzt. Danach sehen wir uns. Aber wie oft haben das Menschen heute erlebt? In verschiedensten Beziehungen. Und wie oft leider nicht? Und dann bleiben wir als Menschen hilflos und frustriert zurück, manchmal sogar verletzt oder traumatisiert.
Ja, solche Erfahrungen tun weh. Und solche Erfahrungen fügen uns wirklich Schmerz zu. Ein Schmerz, den wir eigentlich gern vergessen würden. Schmerzen, die wir gerne vermeiden möchten. Wo wir nicht darüber sprechen möchten. Aber wir ziehen unsere Erkenntnisse daraus. Wir ziehen wirklich Erkenntnisse aus diesen Erfahrungen, aus diesen schmerzvollen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann sind wir wachsam. Wachsam und beobachten, was die anderen tun. Ja, wie sind ihre netten Worte gemeint? Steckt eine versteckte Anschuldigung vielleicht dahinter? Wenn ich darauf hereinfalle und es anspreche, würden Sie sich wahrscheinlich nicht einmal dafür entschuldigen. Und trotz solcher Erfahrungen bleibt dann die Sehnsucht nach Liebe. Die Sehnsucht nach einem Menschen, der anders mit mir umgeht und auf dessen Worte ich mich verlassen kann. Dessen Liebe und Treue verlässlich ist. Ein Mensch, der sich entschuldigt, wenn er mir weh tut, und ein Mensch, der mit mir fühlt und der mich versteht. Und mit solchen Hoffnungen beginnen wir eine Partnerschaft. Und wir freuen uns dann über die Liebe und die Gemeinschaft, die wir haben. Was wir auf keinen Fall möchten, sind neue Verletzungen. Wir möchten kein liebloses Verhalten ohne Einsicht, kein Fehlverhalten ohne die Bitte um Entschuldigung. Damit haben wir ja eigentlich schon genug Erfahrungen gemacht. Und in unserer Partnerschaft, da möchten wir das nicht. Und entsprechend enttäuscht und wütend sind wir dann, wenn es doch immer wieder geschieht. Und das alte Misstrauen wird wieder wach in uns. Ja, wie sind die netten Worte meines Partners gemeint? Sind es nur leere Worte? Sind es nur Ausreden? Wie sind die freundlichen Angebote meines Partners gemeint? Steckt da vielleicht eine egoistische Strategie dahinter? Ich muss wachsam sein und ich muss es deutlich ansprechen, wenn ich nicht ständig das Opfer sein möchte. Und um einander zu vergeben, dazu fehlt dann oft der Mut. In unserer eigenen Herkunftsfamilie Da haben wir wenig Vergebung vielleicht erlebt. In unserem Umfeld, da erleben wir Vergebung kaum. Und im Arbeitsleben, also da gibt es ganz, ganz selten nur Vergebung. Und daher hoffen wir ja, dass in unserer Partnerschaft mit dem Menschen, mit dem, den ich lieb habe, dass es da anders läuft. Dass es da ganz anders sein wird. Aber wir nehmen ja all unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, die nehmen wir ja mit in die Partnerschaft. Wir nehmen sie mit in unsere Paarbeziehung und in unsere Ehebeziehung. Und dann genügen einige Enttäuschungen schon, um unseren Mut sinken zu lassen. Und unser Mut sinkt dann stark. Und statt um Vergebung zu bitten und um Vergebung zu gewähren, steht dann die Entmutigung beider. Ja, was kann uns in dieser Situation Mut machen? Mut machen, unsere vielen schwierigen Erfahrungen zu überwinden und miteinander Vergebung auf Geist und geistliche Liebe zu leben.
Jetzt kommt das Wichtigste, wenn ihr bisher geschlafen habt, dann wacht jetzt auf. Und wenn ihr euch nicht alles merken könnt, merkt euch das, was jetzt kommt. Wir sind der Überzeugung, die Erfahrungen, die wir mit Menschen gemacht haben, auch in puncto Vergebung oder Nichtvergebung, brauchen den Heiland. Sie brauchen Jesus Christus, der diese Erfahrungen versteht, und bei dem wir Heilung und Reinigung finden. Wir lesen Jesaja 53, Vers 2b und 3. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Alles, was wir erfahren haben in unserem Umgang, im Leben mit den Menschen, das hat der Heiland auch erfahren. Er hat erfahren, was Menschen einander antun können, wie gemein Menschen sein können. Er wurde zurückgewiesen, er wurde abgelehnt, er wurde beschimpft, er wurde gespuckt, er wurde gefoltert und getötet. Und hat sich jemand bei ihm dafür entschuldigt? Und bei ihm war es noch viel radikaler. Er ist einen grausamen Tod am Kreuz gestorben. Hat sich damals jemand entschuldigt bei ihm? Alles, was wir so teilweise als Menschen erleben müssen, was unsere Seele Schmerz zufügt, was uns verwundet, was uns Probleme macht, das hat unser Heiland erlebt. Erlitten. Seine Wunden kommen aus ganz ähnlichen Erfahrungen wie unsere. Er ist der Abgewiesene, der Verachtete, der Verhöhnte. Es war nicht so, dass die Menschen ihn haben wollten. Darum haben sie ihn zurückgewiesen, abgelehnt und ganz viele tun es bis heute noch. Immer noch. Oft, wenn Menschen mich mit meinem Glauben angehen, dann weiß ich, sie meinen gar nicht mich, sie meinen den Heiland. Sie meinen Christus. Und im Prinzip sind sie gegen ihn und nicht gegen mich. Seine Wunden haben ähnliche Erfahrungen wie unsere. Der Heiland ist der. Und ich lerne daraus, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe im Leben, niemand versteht die besser als mein Herr Jesus Christus. Er versteht das. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn man ungerecht behandelt wird und keiner entschuldigt sich. Er versteht das und weiß genau, wovon wir reden. Und mir hat das ungeheuer geholfen, als ich das einmal tief in meinem Herzen begriffen habe, verstanden habe. Mit ihm kann ich über solche Dinge reden. Denn er weiß, worum es geht. Er weiß, worum es geht. Er weiß, wovon ich rede. Er kennt das auch. Und dann lesen wir weiter. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Für wahr, er trug unsere Krankheit, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein wunderbarer Satz. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oft kommen Menschen zu mir, die etwas Negatives getan haben und sagen, werde ich jetzt von Gott bestraft, weil ich das getan habe? Dann lese ich ihnen diesen Vers vor und sage, nein, die Strafe liegt auf ihm, auf Christus. Und wenn du das glaubst und annimmst, dann wirst du Frieden finden, auch in dem, was du getan hast. Wir Menschen erfahren Heilung durch Christus mit dem, was wir erlebt haben. Und wir brauchen diese Heilung durch Christus. Ihr werdet merken, unsere Welt, die Menschen in unserer Welt, die werden immer mehr Probleme damit bekommen, Vergebung zu schenken und Vergebung annehmen zu können. Und das liegt daran, weil sie Christus nicht kennen, weil sie ihn nicht kennen. Aber wir dürfen auch nicht nur sagen, ja, ich kenne Christus und damit, sondern ich muss mir mal Gedanken machen, was hat Christus alles erlebt, was ich auch erlebt habe? Und was verheißt er mir, was ich mit dem tun soll, was ich erlebt habe in meinem Leben an Negativen, an Schwierigem? Christi Wunden retten unsere verwundete Seele vor Mutlosigkeit, vor Hoffnungslosigkeit, Misstrauen, Rechthaberei. Die Wunden unseres Heilandes helfen uns. Denn diese Wunden sind sündlose Wunden. An offene Wunden, an seelische Wunden darf kein Schmutz herankommen, sonst entzünden sie, schmerzen. Die Wunden vom Heiland sind sündlos. Sie können uns helfen, weil es Liebeswunden sind. An Wunden, die schmerzen, an empfindliche Stellen ist es gut, wenn man liebevoll damit umgeht, wenn man vorsichtig damit umgeht. Und der Heiland tut das. Und deshalb können seine Wunden uns helfen. Sie sind heilende Medizin für unsere Wunden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wirklich annehmen, dass wir das verstehen und dass wir das glauben. Wir glauben, mit der Vergebung kommen wir nur zu Rande mit dem Heiland, mit unserem Herrn Jesus Christus. Wer vergeben lernen will, der muss lernen, mit all dem, was er an Schwierigem erfahren hat, zu ihm zu gehen. Zu ihm zu gehen und dort Linderung und Heilung zu erfahren. Gott will uns Mut machen, dass wir ihm vertrauen und wir können da wirkliche Glaubensschritte tun. Einmal geht es darum, dass wenn ich etwas Negatives erfahren habe, erlebt habe, was mich verletzt hat, dass ich das Gott bringe. David hat das immer wieder vor Gott ausgebreitet in den Psalmen. Und die Psalmen, die sind heute noch so viel Mutmachendes im Leben vieler Menschen. Und wir müssen lernen, das, was wir an Problematischen erlebt haben, Gott zu bringen. Es im Gebet immer wieder zu tun. Man kann das alleine tun, besser ist mit einer Freundin oder in der Seelsorge. Meine schwierigen Erfahrungen mit ihm besprechen. Ich will lernen, sie mit Gott zu besprechen. Wenn mich jemand aufregt, wenn meine Frau mich ärgert, ich will lernen, das mit Gott zu besprechen, ihm das zu sagen. Zu sagen, hilf mir jetzt, das zu begreifen, dir abzugeben und nicht entsprechend zu reagieren, mich nicht zu rächen oder zurückzuschlagen, sondern Frieden zu haben. Und dann darf ich diese Medizin Gottes anwenden und ich möchte mal so nennen, wie man Salbe auf eine Wunde streicht, streiche ich diese Vergebung durch Christus auch auf meine Wunden und glaube, dass Christus das Heil macht in mir. Und was dann als drittes wichtig ist, ich lasse den Bösen nicht an meine Wunden poolen. Es ist möglicherweise oft dann die Situation, dass der Satan kommt und sagt, ja, wie sieht es denn aus? Ist die Wunde nicht noch da? Schau doch mal, sie tut immer noch weh. Und dann muss ich sagen, geh weg, Satan, an meine Wunden, an meine inneren Verletzungen, an dem, was mir weh tut, lasse ich nur den Heiland, sonst niemand. Da lasse ich nur den Herrn Jesus Christus. Meiner Seele, was meiner Seele wehtut, das vertraue ich dem Herrn an und sonst niemand. Pool nicht am Verband herum, den du mit Gottes Hilfe angelegt hast. Und das vierte ist, vertraue deine Erfahrung Gottes Obhut an. Manchmal, auch wenn man das tut, bleiben Bereiche zurück, die wehtun, die empfindlich sind. Wir kennen das sein. In manchen Bereichen sind wir als Menschen einfach empfindlich. Und in solchen empfindlichen Bereichen muss ich das immer wieder tun. Wenn man mal eine Wunde hat und da eine Narbe, dann tut die manchmal weh, wenn das Wetter umschlägt oder was auch immer. Manche Stellen bleiben empfindlich. Und die muss man immer auch lernen zu schützen und muss Gottes Vergebung und Gottes Hilfe für solche Stellen immer wieder annehmen. Ganz wichtig, wenn ihr Probleme mit Vergebung habt, dann lernt, mit euren Problemen zum Heiland zu gehen. Lernt das und er kann euch helfen. Für diese Wunden ist er gestorben und er will sie heilen, wenn wir sie ihm anvertrauen. Ein ganz wichtiger Punkt, der in meinem Dienst, in meinem Leben, in meiner Ehe, in der Familie für mich ganz wichtig geworden ist. Ganz wichtig. Damit nicht meine negativen Erfahrungen mich bestimmen, sondern dieses Neuwerden in Christus. Und mir hilft das so, dass ich weiß, alles, was ich erlebt habe, hat mein Heiland auch erlebt. Und er ist dafür gestorben und er hat dafür gelitten und er will mich heil machen. Er will, dass ich auch in dieser Situation Frieden finde.
Jetzt noch ein kurzer neuer Gedanke.
Ein ganz neuer Gedanke.
Wer sieht die Probleme? Ich denke, dass das wir Frauen sind. Wir sehen die Probleme oft eher als die Männer. Sprechen wir jetzt zum Beispiel in einer Gruppe verheirateter Frauen über die Ehe, dann beginnen die meisten dieser Frauen über die Fehler ihrer Ehemänner zu reden. Versammeln sich jetzt parallel die Männer dieser Frauen in einem anderen Raum und sprechen über Ehe, dann sagen die meisten Männer, oh, wir haben keine Probleme, wir haben eine gute Ehe. Das ist schon traurig, aber es ist die Realität, zumindest in den Ländern der ersten Welt. Und deswegen möchte ich jetzt zu uns Frauen sprechen. Eine Frau hat mir mal erzählt, dass sie sich entschieden hatte, mit ihrer Freundin nicht mehr über die kleinen Fehler ihres Mannes zu reden. Also sie haben sich oft getroffen und dann ging es dann über die Männer hin und her, was die für Macken haben und was halt so nervig ist und. Und sie hat sich aber jetzt entschieden, in ihrem Herzen das nicht mehr zu tun. Und daraufhin hatte ihre Freundin überhaupt kein Interesse mehr an ihr. Ich erlebe es auch immer wieder auf der Arbeit, dass meine Arbeitskolleginnen über ihre Männer, über ihre Partner reden. Und es ist dann oft interessant, sie tun das. Und wir haben ja auch männliche Arbeitskollegen. Und die horchen dann immer so ganz aufmerksam zu, sagen aber nichts, ne? Und einmal haben zwei Kolleginnen im Aufenthaltsraum miteinander geredet über ihre Männer, über deren Macken und darüber, was halt alles so nervig ist mit den Männern. Und ich kam dann gerade dazu und dann sagte eine, Lore, macht das deiner auch? Dann habe ich gesagt, nee, und wenn, dann würde ich nicht darüber reden. Ach, mit dir kann man überhaupt nicht schwätzen. Wir lesen Sprüche 22, Vers 1. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Und ich möchte jetzt einfach uns Frauen raten, lasst eure Herzen das Grab sein, das Grab für die Schwächen eurer Männer, Schwächen und Fehler, die eure Männer haben. Wenn jetzt unser Herz ein Grab wird, ein Friedhof ist für die Fehler und die Schwächen unserer Männer, das heißt, die Fehler, die sterben hier und werden hier beerdigt, die bleiben da drin und werden niemals wieder auferweckt. Wenn wir also diesen Rat befolgen, dann werden wir nicht zulassen, dass die Schwächen unseres Mannes unter unseren Freundinnen weiter verbreitet werden. Wir werden auch nicht zulassen, dass sich unsere Gedanken, diese Schwächen, diese Fehler immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir es einfach in unserem Herzen beerdigt haben. Und dann wird unser Ehemann auch eine andere Person werden. Denn wir suchen das Gute in ihm und richten jetzt nicht den Scheinwerfer immer nur auf seine Fehler und auf seine Schwächen. Und das ist schon eine kraftvolle Sache. Ich möchte euch einfach raten, probiert es aus. Und ihr werdet glücklich damit sein oder werden.
Der letzte Gedanke: Eine Ehe ist eine Einheit, Gottes heilige Kreis der Ehe. Und diese Einheit soll nicht zerbrochen werden, da soll man auch nicht eindringen, auch in der Seelsorge nicht eindringen. Das ist ein Vertrauensverhältnis von zwei Menschen. Und da sollte man sensibel damit umgehen. Hebräer 13, Vers 4a: Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Es gibt einen heiligen Kreis, den Gott um die Ehe gestellt hat. Und dieser Kreis sollte ohne Unterbruch sein, sollte eine Vertrauensbeziehung sein, die Fehler des Mannes, die Fehler der Frau im Herzensgrab beerdigt. Und jetzt kann aber sein, dass das Problem entsteht, dass dieser Kreis im Inneren Schwierigkeiten hat, dass das von innen zerstörerisch wird, weil der Mann und die Frau keine Lösung miteinander finden. Und dann kann es notwendig werden, dass eine biblische, von Gott geleitete Beratung stattfindet, damit eine Partnerschaft nicht komplett zerbricht. Aber das ist immer eine sehr sensible Sache. Wenn zum Beispiel eine Frau zu mir kommt und mir ihr Leid klagt, ist es ganz wichtig, dass ich als Seelsorger sicherstelle, dass ihr Mann gut wegkommt bei dem Gespräch. Und umgekehrt auch. Eine ganz sensible, es darf nicht der Eindruck entstehen, ja, die reden da negativ über mich. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Da wird Vertrauen zerstört dann in diesem Bereich. Und deshalb ist es wichtig, dass man sorgfältig damit umgeht. Ein junger Mann kam zu einem Seelsorger und sagte: Wir brauchen Hilfe. Aber ich habe ein Problem. Ich möchte die Vertrauensbasis zu meiner Frau nicht zerbrechen. Und ich weiß nicht, ob ich das nicht tue, wenn ich dich in den inneren Kreis unserer Ehe mit hineinnehme. Ob ich das vor dir alles so ausbreiten soll, sagen soll. Aber wir wissen nicht, an wen wir uns wenden sollen. Und ich habe ihm dann dieses mitgeteilt über diesen heiligen Kreis der Ehe und sage: Wir wollen in eure Ehe nicht eindringen, wenn deine Frau nicht auch einverstanden ist. Geh zu deiner Frau und sag, was wir besprochen haben, und ich werde beten und sehen, was Gott tut. Einige Stunden später kommt er zurück und sagt: Meine Frau möchte auch sprechen. Und sie trafen sich und das Gespräch fand statt. Es ist immer eine sehr sensible Sache, auch als Seelsorger in eine Ehe hineinzusprechen. Und darum ist es wichtig, dass wir das wissen. Die Ehe soll immer in Ehren gehalten werden. Und wenn wir reden miteinander, dann geht es immer darum, dass wir den, der nicht da ist, verstehen und nicht, dass wir ihn verurteilen. Wir wollen ihn besser verstehen miteinander.
Es gibt eine Zeit und einen Ort für Beratung in der Ehe, von Gott geführte Beratung und in Verschwiegenheit. Aber es gibt niemals eine Zeit, dass wir unser Wehklagen irgendeinem Ohr weitergeben sollten, das wir irgendwo da draußen finden. Je mehr wir mit anderen darüber reden, desto mehr verfestigt sich dieses Wehklagen in unserem Herzen. Wenn da etwas ist in unserem Herzen, etwas, was wir unserem Ehepartner vorhalten, etwas, was er vielleicht gesagt hat oder etwas, was er vielleicht getan hat oder nicht getan hat. Nur wir allein wissen, was für Gedanken und ob wir solche Gefühle in uns hegen. Und wir sollten eine solche Last nicht allein mit uns herumtragen. Bringen wir diese Last doch zu Jesus Christus und lassen sie uns von ihm wegnehmen, indem wir jetzt unserem Ehepartner Vergebung anbieten und nicht an unseren unguten Gefühlen einfach immer festhalten. Einfach Vergebung anbieten dem Ehepartner und nicht an unserem Ärger, unserer Verletzung festhalten. Dies alles dürfen wir Jesus Christus bringen und wir dürfen es uns von ihm wegnehmen lassen.
Ich weiß jetzt nicht, wie es in euren Herzen aussieht. Ob der eine vielleicht denkt, ja, an der und der Stelle wäre es vielleicht mal wichtig bei unserer Beziehung zu sagen, es tut mir leid. Zum Beispiel, dass ich vernachlässigt habe, dass ich über diese Dinge nicht mit dir gesprochen habe. Zu sagen, es tut mir leid, ich vergebe dir. Die zwei Sätze, die nicht leicht sind. Wir Menschen, wir schauen einander nicht ins Herz, aber Gott kennt uns und er kennt eure Ehe, er kennt eure Beziehung, er kennt die, auch die, möchte man sagen, diese Liebeswünsche, die noch heimlich in uns ruhen, auch die kennt er. Und wir sollten unser Herz nicht verschließen vor ihm, denn das führt uns in große Not. Wir sollten uns nicht hinter Entschuldigung verstecken, sondern wenn Gott zu uns redet und sagt, ja, sprich einmal über diese Dinge mit deinem Partner oder frag deinen Partner, ob er nicht mit dir mal in ein Gespräch geht, in diesem oder jenem Punkt, dann möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt dann einfach mal zu tun. Zu tun und Gott zu vertrauen und zu sehen, was er möglich machen will in diesem Bereich. Wir möchten nicht eindringen in Ehen, garantiert nicht. Und deshalb gehen wir da so sehr sorgfältig damit um. Die Vertrauensbeziehung zwischen zwei Menschen ist heilig, ist wirklich heilig. Und deshalb müsst ihr verstehen, dass es uns darum geht, dass wir Ehe fördern, dass wir Beziehungen fördern und dass wir eben dem Herrn auf die Art und Weise dienen möchten. Ich möchte am Schluss noch ein Buch vorstellen. John MacArthur, Vergebung befreit. Einige Gedanken sind aus dem Buch, einige von anderen Sachen, einige Dinge sind uns selbst eingefallen. Das ist bei uns immer so eine Mixtur. Ein sehr gutes Buch, ein CLV, kann man als PDF herunterladen. Ursprung der Vergebung, wenn wir unsere Sünden bekennen, setzt alles auf meine Rechnung. Das Buch Philemon zum Beispiel habe ich mal gepredigt, die Vergebung, ein tolles Buch über Vergebung in der Gemeinde. Und ich habe auch vor kurzem geredet über 2. Korinther. Ich habe jetzt 3 Predigten meiner Gemeinde gemacht über Vergebung, 3 Predigten hintereinander. Und das war, denke ich, eine sehr, sehr gute Sache, weil wir viel über Vergebung wissen, aber wenig davon reden und das oft auch nicht praktizieren, nicht wissen, wie wir es praktizieren. Und manche Anregungen habe ich aus diesem Buch, Vergebung befreit, John MacArthur, kann ich wirklich empfehlen. Ich habe auch von Hans-Peter Reuer einen Vortrag gehabt, Was ist Vergebung? Und von Jakob Thiessen, Vergebung praktizieren. Also wir hören uns auch immer Vorträge von anderen Menschen an, lesen Bücher, machen uns Gedanken und reden unterwegs mit Menschen und aus dem allem entwickelt sich dann das, was wir weiter sagen. Und das sehen wir als ein großes Vorrecht an. Okay, dann möchte ich beten und dann kommt die Zeit noch, wo ihr Fragen stellen dürft, wenn ihr möchtet. Also wieder freiwillig, aber während dem Gebet könnt ihr auch schon im halben Kopf zuhören, im anderen Hälfte vielleicht überlegen, ob ihr eine Frage habt. Wir stehen dazu auf, ja. Herr, wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du all das erlebt hast, dir auf Erde und noch viel mehr, was wir in unserem kleinen Leben auch ein Stück weit erlitten haben und erlebt haben. Herr, weil du das verstehst, dürfen wir Mut haben, zu dir zu kommen. Mit all dem, was uns verletzt, mit all dem, was uns wehgetan hat. Sei es Jahre her, sei es auch vor kurzem gewesen. Herr, du kennst das und du möchtest es heilen, so sagt es uns dein Wort. Du möchtest uns Frieden schenken über diesen Dingen und durch deine Wunden werden wir geheilt. Herr, und lass uns diese Zusage im Glauben annehmen. Lass uns darauf vertrauen, dass du das auch tust und dass du das tun wirst. Und lass uns deine Vergebung und deine Heilung immer wieder in Anspruch nehmen. Du bist so ein wunderbarer Gott, der Gnade und Vergebung schenken will. Und mach uns bereit zu bekennen, zu bereuen, uns Gnade und Vergebung schenken zu lassen, damit unser Leben mit dir reicher werden kann, stärker werden kann, heiler werden kann, gesünder werden kann. Wir möchten dir danken, dass du bei uns bist, dass du bei unseren Ehen bist, dass du in unseren Familien bist. Herr, wir möchten dich bitten, dass du da immer wieder, da wo Fehlverhalten entsteht, da wo Probleme entstehen, dass du den Weg der Vergebung möglich machst. Wir bitten dich darum und wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha dafür gestorben bist. Herr, wir wollen das im Glauben annehmen, aber wir wollen es auch praktizieren. Wir wollen auch lernen, daraus zu leben, davon zu leben, von deinem Kreuz zu leben und durch dein Kreuz zu leben. Herr, wir danken dir für diese Möglichkeit, für dieses Vorrecht, dadurch, weil wir deine Kinder sein dürfen und weil du uns erlöst und gerettet hast.